Hi, ich bin Bodo. Schön, dass ihr dabei seid. Am nächsten Samstag, das ist der 22. Mai, ist die Priesterweihe eines Mönchs aus dem Zisterzienserorden. Und zwar von Pater Alberich Maria Fritsche. Wir werden die Priesterweihe live bei Radio Horeb übertragen. Heute Abend wollen wir euch schon mal die Gelegenheit geben, Pater Alberich näher kennenzulernen. Er gibt meinem Kollegen Johannes Zeugnis davon, wie er nach langer Suche zu seiner Lebensberufung als Mönch im Orden gefunden hat. Vielleicht enthält Pater Alberichs Story ja auch spannende Momente für euch und euren Weg. Hier ist er nun, Pater Alberich. Johannes stellt ihn euch vor.
Vor knapp 3 Jahren wurde in Neuzelle ein Kloster von den Zisterziensern neu errichtet. Neuzelle, das liegt im Land Brandenburg. Und heute sprechen wir mit einem dieser 6 Mönche, die in Neuzelle jetzt leben. Er ist 29 Jahre alt und heißt Pater Alberich Maria Fritsche. Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle zum Abend der Jugend, Pater Alberich.
Grüß Gott, guten Abend. Ich danke für die Einladung in diese Runde.
Pater Alberich, eigentlich kommt ihr Mönche ja aus dem Stift Heiligenkreuz im Wienerwald in Österreich. Vor knapp 3 Jahren ging es dann nach Neuzelle im Land Brandenburg. Für dich war es ja eine Rückkehr in die Heimat, denn du kommst aus dem Land Brandenburg. Wie war denn diese Rückkehr für dich eigentlich?
Ja, ich bin tatsächlich aufgewachsen im Bundesland Brandenburg in der Stadt Senftenberg, einer Pfarrei, die zum Bistum Görlitz gehört. Und ich bin ja eigentlich über ein paar Umwege, also 2013 nach Heiligenkreuz gekommen in Österreich. Das war ein großer Schritt, auch irgendwie ein fremdes Land in einen besonderen Studien- und Lebensort. Und es war für mich eigentlich irgendwie so befreiend, diesen Ruf Gottes zu verspüren, dass ich gar nicht, also von Herzen schon irgendwie die Heimat auch gern irgendwie verlassen habe, weil mir der Herr doch einen Weg gewiesen hat, ein Haus, seine neue Familie gezeigt hat. Aber dann war es doch irgendwie nochmal ein Ruf der Umkehr im Laufe der Ausbildung des Studiums dann zu hören, dass ja womöglich kurz vor der feierlichen Profess oder auch kurz danach dann nochmal wieder eine Umkehr ansteht, und zwar mit Mitbrüdern in die alte Heimat zurückzukehren, nach Neuzelle, ganz im Norden unseres Bistums, einem wunderschönen Wallfahrtsort und einem ehemaligen Zisterzienserkloster, das ich also als Wallfahrtsort schon immer kannte, von der Kindheit an. Und das wir jetzt ja dann neu besiedeln mit momentan 6 Mönchen. Aber es war schon irgendwie eine Überraschung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, auch keiner in der Verwandtschaft oder von den Pfarrern vielleicht auch, dass man so schnell und in diesen Jahren jetzt da nach Neuzelle zurückkehrt, dort mit einem neuen Auftrag, mit einem neuen Namen dann zu leben und jeden Tag ins Gebet zu gehen, Gäste zu empfangen. Und zugleich aber bleiben wir in der von Herzen auch liebenden, dankbaren Zugehörigkeit zum Stift Heiligenkreuz in Österreich.
Wir wollen heute beim Abend der Jugend über deinen Lebensweg sprechen, auch den Weg, wie du ihn ins Kloster gefunden hast. Bevor wir darauf vielleicht eingehen, fangen wir chronologisch an. Du stammst ja aus dem südlichen Brandenburg, hast du eben schon gesagt, aus Senftenberg. Christen gibt es in dieser Region eigentlich eher wenig. Welche Rolle spielte denn der Glaube und die Kirche in deiner Kindheit?
Ja, also ich denke, bei uns sagt man so der Statistik nach, dass es etwa, glaube ich, 10% Christen gibt. Es gibt auch sehr viele Freikirchen, und es gibt die katholische Kirche in Senftenberg, eine Pfarrei, wo wir immer dann so pro Schulklasse, pro Jahrgang am Gymnasium, wo ich dann war, zum Abitur hin immer so vielleicht 2, 3 Katholiken waren und ein paar mehr evangelische, auch freikirchliche eben, natürlich auch einige Freundschaften. Und das war aber eher so, dass wir doch irgendwie als Katholiken unter uns sehr eine starke Formation hatten in der Pfarrgemeinde. Ich habe musiziert, ministriert, Jugendgottesdienste, eben auch Wallfahrten oder irgendwie auch manchmal ökumenische Jugendkreuzwege oder Andacht in geprägten Zeiten. Aber dann, sobald man irgendwie in die Freizeit kam oder auch in der Schule, haben wir uns eher ein bisschen so zurückgehalten mit dem Glauben, auch irgendwie Zeugnis zu geben oder andere anzustecken. Das war dann nicht so stark. Da hat mir doch eben auch immer wieder so ganz verschiedene, ich vor allem, verschiedene bunte Freundeskreise, auch mit vielen, die gar nicht getauft sind, also die ein paar Freunde eben im sportlichen Bereich oder im musischen Bereich oder irgendwie Freundschaften, die also gar nicht dann mit dem Glauben so irgendwie dann zu tun hatten. Aber Der Glaube habe ich also doch immer die ganze Zeit begleitet, weil der in der Familie gelebt wurde. Ich habe drei ältere Geschwister, habe sehr viel musiziert, ministriert und der sonntägliche Messbesuch war also ja, schon eigentlich ein Standard. Das häusliche Gebet war jetzt vielleicht nicht so stark. Ja, sie haben irgendwie auf den Tisch gebetet öfters oder an den geprägten Zeiten auch zu Hause, Weihnachten. Hausmusik war dann schon irgendwie wichtiger. Oder auch die Erfahrung mit der Verwandtschaft, die auch zum großen Teil katholisch ist, eben gemeinsam vielleicht Ferien zu machen oder mal auf Wallfahrt zu gehen, das schon eher. Und ja, so bin ich eigentlich immer irgendwie gläubig gewesen, aber auch da gab es sicher Phasen, wo ich irgendwie mich ganz mit eben glaubensfernen Freunden beschäftigt habe und da irgendwie meine Phasen hatte, wo ich dann vielleicht nicht ministriert habe oder etwas. Aber ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, habe alle Sakramente in den, sagen wir mal, gewöhnlichen Zeiten empfangen und für die Firmung aber auch doch, möchte ich sagen, bewusst entschieden. Da ist meine Schwester dann Firmenpatin geworden. Wir haben ja dann in dem Brauch bei uns in der Diaspora, dass wir einen Firmenpatron wählen. Das ist mit dem Apostel Andreas geworden und so haben wir doch eine gewisse auch ja, Entschiedenheit manchmal für die Sakramente und das hat mich dann doch auch sehr geprägt. Ja, dann die Unterstützung eben von den Paten und von anderen, von ja, Glaubensgefährten so.
Du hast gerade den
Ja.
Firmenpatron angesprochen. Ich kenne es ja auch. Ich komme auch aus der ähnlichen Gegend, auch aus dem Land Brandenburg. Ich hatte auch einen Firmenpatron. Gibt es den nicht überall? Also ich zum Beispiel in München habe ich erlebt, oder wenn ich auch selbst mit Leuten ins Gespräch komme, dass sie zum Beispiel hier in der Münchner Gegend das eher nicht kennen. Wo kommt denn eigentlich dieser Brauch her? Weißt du das zufällig?
Wo der Brauch genau herkommt, nee, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe nur dann in Heiligenkreuz durch andere Mitbrüder, andere Studenten die Erfahrung gemacht, ja, Rückfrage, ob die das ja auch kennen, die anderen, dass es diesen Brauch gibt in Großbritannien zum Teil, in Ungarn und ansonsten eben im deutschsprachigen Raum eher in der Diaspora. Also das haben wir aber auch nie richtig herausfinden können, so wo dieser Brauch genau herkommt. Vielleicht gerade in der Diaspora, vielleicht in der verfolgten Kirche, wo man eben sich noch bewusster auch wie die Sakramente gerade die Firmung auch entscheidet, weil man eben auch in der Welt dann im Alltag sich mehr zu bewähren hat und dann auch so einen Fürsprecher, einen Helfer auch braucht, einen guten Freund, der eben da immer wieder auch dann irgendwie ja, Hilfen anbietet, sich meldet und irgendwie auch dann entsprechende Freundschaften vielleicht vermitteln kann. Und das habe ich dann aber vielleicht bewusster erst auch erlebt, als ich ins Studium ging.
Du hast jetzt erstmal von deiner Kindheit erzählt, dass du katholisch aufgewachsen bist, auch im Glauben erzogen wurdest. Wie war es denn dann, als du älter wurdest, wenn man jugendlich ist? Wie war der Glaube da bei dir verankert? Gab es da auch vielleicht Schwierigkeiten oder ja, Konflikte sozusagen, wo du auch gemerkt hast, ja, ich hinterfrage auch bestimmte Glaubensinhalte, warum die Kirche gerade das lehrt und warum sie gerade das sagt?
Also so die Glaubenslehre der Kirche habe ich nie so richtig angezweifelt oder dagegen rebelliert oder ich hatte eher so, ich war so immer eigentlich relativ fleißig als Ministrant, als Musiker. Das hat sich oft auch gemischt, dass ich eben in der Musikschule im Chor gesungen habe, im Orchester gespielt habe mit der Klarinette, wie dann da also entsprechend auch irgendwie große Annäherungspunkte hatte durch Auftritte in den Kirchen. Und dann eigentlich oft gerade an Hochfesten oder an besonderen Zeiten im Kirchenjahr dann eben auch das kirchliche Leben über die Gottesdienste hinaus mitgestaltet haben. Und ich war dann eher eigentlich als Jugendlicher kontaktfreudig über die Pfarrgemeinde hinaus, eben mit Freundschaften, die ich hatte mit evangelischen Christen. Also mit einem, das war dann schon fast zum Abitur hin, da habe ich dann irgendwie die Einladung auch wahrgenommen, bei einer eigentlich evangelischen Jugendgruppe mitzufahren nach Tissé. Wunderbare Erfahrung, ja, der Ökumene des dortigen monastischen Geistes, mit der Jugendarbeit sehr stark verknüpft in Tissé. Eine wunderbare Fahrt gehabt oder ich hatte einen Schulfreund, der mich immer sehr beeindruckt hat, weil er so freimütig Zeugnis gegeben hat, sehr fröhlich war und immer so ein T-Shirt anhatte. Ich glaube an Jesus, glaubst du auch? Oder irgendwie sowas hätte ich nie getraut. Aber das war eben so ein freikirchlicher Christ, der Pascal Frano. Und dann hatten wir eben auch immer wieder da Berührungspunkte, dass er mich eingeladen hat zu deren Gottesdiensten oder mal zu einem ja, Jugendtreffen und so weiter. Also da habe ich eher manchmal auch gewagt, mich ein bisschen durch Freundschaften in der Schule mal mit den anderen Konfessionen ein bisschen zu beschäftigen, ohne jetzt die eigenen Glaubensüberzeugungen der katholischen Kirche irgendwie in Frage zu stellen. Ja, wollte ich so ein bisschen über den Tellerrand schauen und irgendwie herausfinden, warum die anderen glauben, was es bei ihnen so bedeutet im Gottesdienst oder ja, genau.
Was war denn zu dieser Zeit, ja, dein Plan Plan in Anführungszeichen vom Leben, deine Vorstellung, war das Kloster da schon zu dem Zeitpunkt irgendwie interessant oder hattest du eine ganz andere Vorstellung, wie das Leben zu laufen hat?
Ja, so als Jugendlicher oder dann vielleicht zum Abitur hin, jetzt ja schon fast junger Erwachsener, dann Schüler. Ja, muss ich sagen, also hatte ich nie so richtig einen genauen Plan. Ich war immer irgendwie mit sehr vielen Interessen und Freundeskreisen irgendwie versehen. Ich wusste irgendwie von der Verwandtschaft, dass also der Generation meiner Großeltern, Urgroßeltern, dass es da mal einen Pfarrer gab in Westpreußen, eine Ordensschwester in Berlin. Das hat mir nie groß was gesagt, weil ich die so nicht mehr persönlich kennengelernt habe. Und wir hatten als Familie auch nie so richtig Klöster besucht. Also auch die, selbst in der Lausitz, haben wir als Familie nie so besucht. Hier sind wir mal mit den Verwandten, Patentante und Familie, manchmal nach Bayern gekommen, zu Wallfahrtsorten. Ja, und wir hatten Senftenberg eigentlich auch nie, kann ich mich nicht erinnern, Ordensleute in der Pfarrei oder hat die nicht so gekannt bei uns. Und deswegen war das für mich nie so eine richtige Frage, ob ich irgendwie von Gott einen Ruf habe für ein gottgeweihtes Leben oder Priester zu werden. Das war für mich keine direkte Option. Ich hatte eben auch so eher Interesse in der Medienarbeit. Wir hatten da so in der Schule so einen Medienkurs, wo wir auch Projekte hatten mit einer Radiosendung, mit einem Film. Da wollte ich irgendwie lange Zeit eben so Journalist werden für ja vielleicht auch durchaus kirchliches Radio oder Jugendradio oder Musik, Radiokultur, so etwas. Oder vielleicht auch in dem Bereich der Geografie. Das war mein Lieblingsfach in der Schule, Erdkunde, Geografie. Da habe ich gedacht, naja, das wäre auch irgendwie ein sehr ordentlicher Beruf. Da kann man auch dann eben studieren und man kann dann irgendwie sich noch weiterentwickeln und irgendwie Städtebauplanung, irgendwas mit der Geografie. Hätte ich mir gut vorstellen können. Zugleich wusste ich aber immer auch, um meinem Zug irgendwie sehr kontaktfreudig zu sein, irgendwie auch im Sozialen, dass ich mich da engagieren wollte. Also ich habe das irgendwie auch nie ganz abgelegt, dieses Herz zu haben für die Armen, irgendwie auch Kranke zu besuchen oder andere Menschen irgendwie zu helfen. Aber da hatte ich so verschiedene Interessen und hatte da mal Praktika zum Ende der Schulzeit hin in verschiedenen Opern und Theaternhäusern für die Bühnentechnik, aber das war dann doch irgendwie auch nicht das Richtige. Und da war ich dann relativ offen eigentlich zum Ende der Schulzeit, was dann kommt.
Mhm. Zu deinem möglichen Berufswunsch ins Radio kann ich nur sagen, wir suchen ja immer wieder Ehrenamtliche, also du darfst dich gern bewerben, aber auch ihr alle da draußen, die ihr jetzt zuhört, wir suchen immer Ehrenamtliche, aber auch zum Beispiel bieten wir ein Jahrespraktikum an, wo man auch in unterschiedlichen Bereichen tätig sein kann, von Online-Redaktion bis den ganz normalen Redaktionsalltag oder auch im Bereich der Technik, also einfach mal auf unsere Internetseite schauen und da sich die passende Stelle raussuchen, wir sind immer offen für alle Bewerber und freuen uns, wenn ihr ja vielleicht auch mal persönlich dann kennenlernt hier vor Ort. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir sprechen gleich weiter mit Pater Alberich über seinen Lebensweg, aber passen dazu erstmal einen Song von Jeremy Camp mit dem Titel The Way. Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Heute in der Sendung ist Pater Alberich Maria Fritsche zu Gast. Er ist Zisterziensermönch und wir sprechen über seinen Lebensweg, über seinen Weg ins Kloster. Wir haben schon ein wenig über deine Kindheit und deine Jugendzeit gesprochen. Wie ging es denn nach dem Abitur dann weiter bei dir?
Nach dem Abitur war ich dann irgendwie schon ein bisschen irgendwie in Unruhe, weil manche Mitschüler schon längst ihren Platz hatten für Work and Travel in Australien oder eben schon ihren Studienplatz oder Ausbildungsstelle. Da war ich irgendwie noch ein bisschen spät dran und irgendwie noch so irgendwie verwickelt in die Musik, also durch die Tätigkeit in der Musikschule und war noch gar nicht so richtig entschieden. Und dann wusste ich aber irgendwie, es gibt auch natürlich im kirchlichen Bereich so Freiwilligendienste. Und da habe ich dann mal irgendwie meinen Pfarrer, älteren Priester, der noch vor uns Pfarrer war, dann gefragt, ob er irgendwo einen Tipp hätte. Und wirklich, das war dann ein Tipp. Und noch im letzten Moment hat er gesagt, naja, schau doch mal, da gibt es diesen Verein Initiative Christen für Europa in Dresden. Die bieten Freiwilligendienste an in Europa. Thema so ein bisschen Sühne, Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg über Jugendarbeit. Und da habe ich mich dann noch gemeldet. Das war eines der letzten Vereine, die noch eben freie Stellen hatten und noch ein Bewerberseminar, bevor dann das Jahr losging im Herbst. Und da konnte ich dann auch teilnehmen. Es war wunderbar, aus ganz Deutschland verschiedene Bewerber, hat die Projekte kennengelernt, gemeinsam gebetet, Erfahrungsaustausch gehabt mit Ehemaligen. Und dann konnte man ein bisschen natürlich irgendwie sagen, wo man seine Stärken hat, seine Sprachen, Kenntnisse besitzt und so weiter. Dann wurde mir aber per Post, wurde dann ausgelost praktisch, ein Angebot gemacht für die Ukraine. Hoch, Ukraine, ich habe doch gesagt, ich habe Französisch gelernt in der Schule, haben die nicht ganz zugehört. Naja, es war halt dann das Angebot. Und ich wollte aber irgendwie das Angebot wahrnehmen, weil das ein guter Verein war, habe ich irgendwie gespürt und dann irgendwie auch dieses, ja, irgendwie meinen Glauben auf die Probe stellen wollte, mich engagieren wollte, ein Jahr Erfahrungen sammeln. Und dann habe ich dann doch irgendwie Hals über Kopf an demselben Tag noch zugesagt, ohne meine Eltern dafür zu befragen. Und das hat meine Mutter mir dann doch sehr für übel genommen. Im Nachhinein hat sie es mir sicher jetzt schon längst verziehen, aber es war für sie doch sehr überraschend, ein bisschen fast empörend, dass ich da in die Ukraine gehe, im Osten halt irgendwie zu Russland gehörig, weil die Kommunisten da, die Bösen aus dem Osten, die uns als Christen immer irgendwie verfolgt und unterdrückt haben. Und jetzt gehe ich dahin, weil ich irgendwie mich engagieren will. Also was für meine Eltern eigentlich unvorstellbar, aber sie haben gewusst, ich will irgendwie so ein Jahr machen. Gut, und wenn das begleitet wird und dann, ja. Und da habe ich dann also ziemlich noch irgendwie auf den letzten Zug bin ich dann aufgesprungen und kam in die Ukraine.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie war denn dann, also was hast du eigentlich in der Ukraine gemacht? Wie sah dann dein Alltag aus und wie lange warst du dann eigentlich dort vor Ort?
Also vor Ort waren so eine Gruppe von drei Freiwilligen. Zwei jungen Damen und wir haben so gemeinsam ein Projekt gehabt, wo wir zu Gast waren in einer evangelischen, deutsch-evangelischen Gemeinde in Charkow, einer großen Industriestadt im Osten. Die beiden Damen waren eingesetzt, hauptsächlich in einer Blindenschule in der Stadt. Ein Projekt, das auch schon viele Jahre bestand. Bei mir war die Schwierigkeit, dass ich erstmal noch Russisch auch lernen musste und gar nicht so talentiert bin für Sprache lernen, in ein neues Projekt hineinzukommen, wo die Mentorin, die schon viele Jahre da arbeitet, engagiert ist, irgendwie mit mir etwas Neues probieren wollte, also irgendeine Verknüpfung mit dem Goethe-Institut. Dann gibt es da ein Nürnberg-Haus, Städtepartnerschaft, irgendwie mit Impulse zu setzen, auch für die Studenten in der Stadt, für Jugendliche, sich sozial zu engagieren. Da sollte ich so ein Motivator sein, also Jugendliche, Studenten mitzunehmen, zu Obdachlosen, zu Kindern, zu alten Leuten. Das ging meistens nur dann gut, wenn auch die Studenten selber ein bisschen Deutsch sprachen, sonst war ich da manchmal sehr unbeholfen. Aber wir hatten eine gute Hausgemeinschaft, wir drei, haben da auch viele Freunde kennengelernt, haben orthodoxe Klöster besucht, hatten viele irgendwie Bekannte und manchmal waren auch dann die Mädels mit bei mir in der Kindergarten oder im Altenheim. Da haben wir ein sehr gutes Jahr gehabt, auch anstrengend und herausfordernd, aber es war irgendwie sehr lehrreich und spannend. Und meine Familie ist dann sogar auch mal einmal zu Besuch gekommen für ein paar Tage. Die haben es dann doch so irgendwie jetzt dann doch fasziniert und waren dann mal ein paar Tage da und
Ja,
genau.
das heißt, du hast aber auch was Bleibendes mitgenommen neben deinen vielen Erfahrungen, deine Russischkenntnisse oder sind die nicht mehr vorhanden?
Hier sind noch ein ganz wenig noch da. Tschut, tschut, ja, nemnoschko gavajuparuski, noch ein bisschen kann ich so ein Smalltalk führen. Habe auch noch einen jungen Mann, eben, mit dem ich die Freundschaft fortführe. Mehr oder weniger, der sitzt im Rollstuhl zu Hause, hat aber sehr technisch sehr versiert, spricht auch ein bisschen Englisch. Mit dem halte ich ein bisschen Kontakt oder habe neuen Kontakt mit ukrainischen Studenten in Heiligenkreuz, wo man ein bisschen dann ukrainisch oder russisch eben spricht. Ja, das ist auch schön, irgendwie mal so noch ein paar Grundgebete oder ein paar Lieder so im Ohr zu haben und habe ich doch noch irgendwie eine große Freude, immer wieder byzantinische Liturgie zu hören oder auch zu erleben. Ja, das ist
Das heißt, das Fazit ist,
entspannt.
deine Russischkenntnisse sind besser als meine. Ich hatte zwar auch nur ein Jahr in der Schule, aber mit dem Alphabet hat es dann schon gehapert bei mir. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen behalten hat, ist Privet, Minja, Savut, Johannes, aber danach hört der Spaß auch auf. Gut, dann warst du also in der Ukraine, hast viel erlebt. Du hattest auch schon ja angesprochen, dass du auch mit dem orthodoxen Mönchtum in Kontakt kamst. Wie waren denn diese Erfahrungen? Und ja, hat dich das dann vielleicht auch doch, war das der Stein des Anstoßes vielleicht auch mehr übers Klosterleben nachzudenken?
Ja, wir hatten also einen konkreten Kontakt mit dem Mönchtum, in dem uns ein orthodoxer Freund, Student mitgenommen hat, uns drei noch einen anderen Studenten, glaube ich auch noch, einen deutschen Freiwilligen mitgenommen in ein altehrwürdiges Kloster, also mehr in die Dnepr-Region, Donetsk, wo gerade jetzt die Unruhen so sind in dieser Gegend in etwa. Da hat er uns mitgenommen in sein Kloster, auch mit einem alten Höhlentrakt und mit Fluss gelegen und sehr schön, wo also weiß ich gar nicht, wie viele Mönche da heute leben. Ich habe das gar nicht richtig gesehen, ob 30, 40, 50, hat man nicht so wahrgenommen. Aber ein großes belebtes Kloster auf jeden Fall mit einem großen Gästehaus für Frauen, ein großes Gästehaus für Männer. Da hat er uns irgendwie als quasi Orthodoxe auch aus Deutschland, die es heute da gibt zum Teil, irgendwie dann reingeschmuggelt, die auch ein bisschen durch Russisch sprachen. Und dann wird dann also dann entsprechend unser Zimmer bekommen, da oder in diesem Gästehaus. Und dann haben wir da also Weihnachten verbracht und die Liturgie mitgefallen. Es wurde schon irgendwie gesagt, wir gehen ein bisschen früher schon mal schlafen und stehen dann nachts auf, weil es beginnt um Mitternacht. Okay, gut, das haben wir dann mitgemacht. Und manchmal wurde noch so Abendessen ausgepackt von irgendwelchen anderen Pilgern, Fisch umgereicht oder Wodka vielleicht oder irgendwelche Sachen. Und dann wurde sie schon hingelegt. Und dann begann die Weihnachtsliturgie Christmette von 24 Uhr bis 7 Uhr morgens. 7 Stunden. Das wussten wir dann nicht so genau, auch durch unseren Freund nicht. Und die Schwierigkeit war, es war eine wunderbare Liturgie, war ja auch der Gesang und ständig, also dieses Fließen und gen Himmel und so weiter, Gemeinschaft. Aber es gab also ständig auch ein Kommen und Gehen, weil auch die Orthodoxen halten das nicht so lange aus, ein Stück da zu stehen. Konnte sich dann draußen hinsetzen und draußen zuhören. Aber zu unserem Schock, nach 5 Stunden war für uns wirklich, waren wir K.O. Aber man konnte in die Gästehäuser erst wieder um 7 Uhr nach Ende der Liturgie. Und dann saßen wir da, waren dann wirklich gerädert und 2 Stunden mussten aber noch vergehen, bis wir wieder irgendwie dann ins Zimmer konnten, um uns hinzulegen. Ja, aber für mich auch als Musiker irgendwie war das sehr doch beeindruckend, diese Liturgie. Es ist halt mal wirklich eigentlich alles gesungen, Priester oder Klerus mit einem Chor im Wechsel und eben wirklich, ja, der Himmel reißt auf und man hat die ganzen sinnfälligen Elemente, Weihrauch, die Ikonen und so weiter. Ob ich da jetzt schon die Sehnsucht verspürt hätte, selber so einen Mönch zu werden, weiß ich nicht genau, vielleicht war die Sprachbarriere noch zu groß, aber irgendwie war diese Sehnsucht auch schon ein bisschen gehabt irgendwie, ne? Gott nahe zu sein, irgendwie ständig auch im Gebet zu sein und irgendwie ja eine tiefere Sinnfülle im Leben da zu entdecken und so weiter. Ja, es war irgendwie anregend.
Mhm. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Zu Gast ist heute Pater Alberich. Bevor wir gleich weiter über seinen Weg ins Kloster sprechen, hören wir erstmal Clark and Smith mit dem Titel All My Sorrow. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin Johannes und heute zu Gast ist ein Mönch, Pater Alberich Maria Fritsche. Er ist Zisterzienser in Neuzelle in Brandenburg. Und wir sprechen heute über seinen Weg ins Kloster, über seinen Lebensweg. Also nach deinem Abenteuer in der Ukraine bist du dann wieder zurück nach Deutschland, aber nicht in deine Heimat, sondern in die Hauptstadt und hast dann eine Ausbildung angefangen, oder?
Genau, genau. Also der Eindruck im Ausland war schon irgendwie sehr bewegend und ermutigend, auch irgendwie in der Kirche oder im sozialen Bereich etwas zu machen. Zu studieren hatte ich ja auch früher auch schon erwogen, aber ich wusste immer noch Theologie, Mensch, so ein hohes Fach und ohne Latein in der Schule wird es also wahrscheinlich nichts, da versuche ich auch erst gar nicht. Und so einem Pfarrtyp, wo ich jetzt alleine Pfarrer wäre in der Gemeinde, würde ich auch nicht, hätte ich mich nicht ermutigt gesehen, da irgendwie dann mich zu bewerben beim Bischof oder was. Da dachte ich erstmal, okay, dann vielleicht auch erstmal eine Ausbildung irgendwie im Pflegebereich. Meine Mutter ist auch eine gelernte Krankenschwester und die Tante und so weiter. Da kann man erstmal irgendwie fundiert was lernen, arbeiten und dann kann man ja immer noch studieren danach. So habe ich dann irgendwie noch eben auch in Ostdeutschland, in Erfurt hatte ich ein Gespräch und im Krankenhaus und in Berlin bewusst, aber katholische Krankenhäuser angeschrieben, mich beworben. In Erfurt war ein Gespräch und ein zweites war noch in Berlin und da wurde ich dann auch genommen. Berlin-Langwitz, katholisches Krankenhaus von Marienschwestern, die da auch noch leben, nebenan, älterer Konvent. Aber für mich gleich ein ziemlicher Schlag so ins Gesicht, dass ich gleich gemerkt habe, beim Beginn dieser ersten Stunden, die anderen Auszubildenden scheinen überhaupt nicht groß religiös motiviert zu sein. Aber ich war schon so aufgeladen und wollte irgendwie halt aus dem Glauben heraus auch leben, arbeiten. Da war das irgendwie erst sehr ernüchternd. Aber man hat dann wirklich viel gelernt, Kurse gehabt. Und dann kam schon auch mal der Krankenhausseelsorger, ein Salvatorianer dann daher. Die anderen schon so, oh, was ist denn da der Pfarrer jetzt? Und dann, ich fand das aber irgendwie sehr spannend, anregend, über den Glauben zu sprechen und ein paar Sachen zu lernen. Und die ersten beiden Praktika haben aber gezeigt, dass ich dann doch mehr tauge für die Seelsorge als für die pflegerische Arbeit, die sehr schnell diszipliniert laufen muss im Krankenhaus. Das wurde mir dann deutlich artikuliert. Herr Fritsche, Sie sind sehr einfühlsam, Sie beten mit den Leuten und das ist auch wichtig. Aber das machen bitte hier die Seelsorger. Gehen Sie zu dem Pater sowieso hier im Haus oder gehen Sie zu einem anderen Priester, fragen Sie mal, wie Sie Seelsorger werden, aber hier, das wird mit Ihnen nichts. Dann haben die mich tatsächlich auch entlassen zum Ende des Probehalbes. Und ich war irgendwie dankbar, weil ich auch selber schon ein bisschen das verspürt hatte, dass es nicht so richtig passt und zugleich irgendwie mehr vielleicht für die Seelsorger auch bereit bin. Ja, dann war die Kündigung da und dann hing ich da erstmal ein bisschen in der Luft in Berlin. Also ich hatte schon ein paar Freundschaften auch zu San Egidio, zu einer neuen geistlichen Gemeinschaft und auch zu meinem Bruder in Berlin. Aber ich war doch irgendwie dann im Letzten irgendwie sehr einsam, enttäuscht und ja, in Berlin war ich dann nicht so richtig zu Hause.
Ja. Was hat dich zu dieser Zeit eigentlich über Wasser gehalten oder getragen? Also ich meinte, du hast deinen Job gerade verloren, du bist ja auch irgendwie ja einfach enttäuscht oder überrumpelt auch von dieser Situation und ich vermute, dass du auch eine eigene Wohnung hattest und so. Also es ist ja trotzdem auch eine gewisse Herausforderung, nicht nur nicht zu wissen, was der Job so oder was der richtige Job ist, sondern auch irgendwie diese ja Existenzängste vielleicht, die man auch selbst hat.
Ja, mich hat gehalten eben die einige Freundschaften zu der, ich hatte in der Gemeinschaft San Egidio, zu meinem Bruder, zu anderen Verwandten, die auch irgendwie mit mir dann sehr verbunden waren am Telefon, doch auch irgendwie angefangen haben, für mich zu beten. Dann wirklich auch in einer gewissen, ja, vielleicht auch Depression schon, großer Finsternis, Einsamkeit. Das war so eine Zweier-WG, wo ich aber meistens alleine war und ein sehr kleines Zimmer hatte. Dann doch irgendwie auch in dieser Dunkelheit wieder eigentlich mit einer anderen Intensität auch zu beten. Ich habe dann eine wundertätige Medaille, Marienmedaille, irgendwie in einem Heft meiner Patentante entdeckt und das endlich mal die Medaille auch mal angelegt und die Mutter Gottes auch mal irgendwie persönlich angesprochen. Nicht bloß irgendwie in der Kirche, sondern mal auch persönlich wieder Rosenkranz gebetet und irgendwie auch geweint und die Messe wieder auch anders irgendwie besucht mit einer anderen Leidenschaft und ja auch Existenznot zu wissen, ja, jetzt brauche ich dich, jetzt bist du an der Reihe. Und dann auch wirklich irgendwie vor Ostern in der Beichte gewesen, wo dann der Pfarrer auch gehört hat, Mensch, da ist noch mehr, komm mal ins Gespräch. Sodass mich eben gewisse Freundschaften, irdische, in der Familie, aber auch vielleicht zu den Heiligen eben besonders geholfen haben, deren Treue, dass ich dann Mut hatte, es geht nochmal irgendwie weiter, aber der liebe Gott muss jetzt tatsächlich irgendwie auch helfen und mir einen Weg zeigen. Und dann auch wirklich kommt man in eine Not hinein, wo man fragt, lieber Gott, hast du wirklich einen Plan? Wo geht's hin? Ich weiß nicht. Ja, und zeigt mir irgendwie den Weg. Und das ist mir dann irgendwie auch aufgegangen, dass die Mutter Gottes wirklich die größte Vermittlerin, Mutter, Trösterin ist und man da auch dann die Kraft bekommt, dem lieben Gott wirklich auch seine Erbärmlichkeit und Suche irgendwie offen zu legen. Ja, und das
auf deinem Berufsweg hattest du auch Hilfe von einem Pfarrer aus Berlin. Ja, du hast dich mit ihm beraten oder auch über mögliche Wege gesprochen. Inwieweit hat dir das denn geholfen? Und es gibt, glaube ich, dazu auch eine witzige Geschichte, denn als ihr dann auch über Klöster oder ja mögliche Klöster gesprochen habt, war Heiligenkreuz jetzt nicht die Nummer eins, die er dir empfohlen hat.
Heiligenkreuz hat er mir deutlich ausreden wollen. Das war die Option, die nicht zu wählen ist. Also ich war mir dann bei ihm nach der Beichte mal zum anderen Tag mal zum Gespräch im Büro und da saß er ganz lässig mit irgendwie Zigarre noch da gehabt und irgendwie ein ganz, ja, auch tiefgläubiger und sehr väterlicher Priester, der so mal angehört hat, Mensch, was machst du jetzt in Berlin hier und was? Ja, du willst irgendwie doch eben Gott jetzt fragen und der ruft dich irgendwie, also ja, wo geht's hin? Und das Abitur, hast du schon mal Klöster besucht? Nee, habe ich noch nicht. Hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie dann verabredet einen Tag bei den Dominikanern in Berlin. Dachte ich, na gut, ich heiße Dominik, also vielleicht ist das ja irgendwie was, Mönchtum, ja, finde ich interessant. Und habe dann mal einen Tag dort angeklopft, habe auch dann die Berufungstage vom Erzbistum Berlin mitgemacht, mit anderen jungen Leuten, mit dem Jugendseelsorger Uli Kotzu, das war sehr schön in Alexanderdorf bei den Schwestern, ein Wochenende. Aber habe ich ihm so gesagt, ich habe da schon irgendwie Kontakte durch die Patentante, durch eigene Recherche zu verschiedenen Ordensgemeinschaften, und ja, neuen Gemeinschaften. Also Priesterseminar war für mich da irgendwie auch kein Thema, sondern eben Legionäre Christi, Bad Münster-Schwarzach, die eben auch Jugendtage anbieten, oder in Bayern noch irgendwie eine andere Gemeinschaft, oder in Österreich eben die Brüder Samariter, neue Gemeinschaft, und Heiligenkreuz. Oh, sagt Heiligenkreuz, nee, da gehen Sie bitte nicht hin. Nein, 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 Heiligenkreuz bitte nicht. Diese Gemeinschaft, diese Leute dort sind schizophren, so in etwa. Weil er wusste irgendwie, alter Orden, benediktinische Lebensform, kontemplativ, Choral, Latein und so weiter, das machen sie alles hervorragend. Aber jetzt sind sie so verrückt, jetzt machen sie also CDs und gehen auch ins Fernsehen und machen große Medienarbeit, Verkündigung. Die also sind ganz aus verrückt geworden, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was eigentlich ihr Auftrag ist. Ja, ja, Schizophrenie, hat er gesagt, oder irgendwie sind die halt, wissen nicht genau richtig, was ihr Auftrag ist. Sind ganz irgendwie durcheinander. Da kann ich sie nicht hinschicken. Ja. Gehen sie da woanders hin, ja, Legionäre Christi, haben auch jetzt ein neues Seminar und so weiter. Aber Heiligenkreuz hat er mir deutlich ausgeredet. Ich wollte auch dann eben verschiedene von diesen Kontakten wahrnehmen. Aber mit diesen dann wieder Arbeitsaufträgen am Arbeitsamt hat es dann irgendwie nur in Heiligenkreuz gepasst. Ein Termin hätte dann im Sommer, September war das dann schon, Festkreuzerhöhung. Und dann wollte ich eigentlich mit zwei Freunden noch eine Radtour machen nach Ungarn. Wir kannten uns so vom Freiwilligendienst. Habe ich also auch noch nicht so viel erwartet, weil ich wusste eben kein Latein. Kann ich da überhaupt studieren? Und im Kloster, oh, das ist mir alles noch sehr fremd, aber ich probiere es mal. Da gibt es Musik. Sportschuhe sollte ich auch mit einpacken, sagt der Pater Karl in der E-Mail. Na ja, dann probiere ich das mal. Und tatsächlich, die Mutter Gottes hat mich zum Kreuz geführt. Ja, sie steht da unterm Kreuz auch als Mutter, wo sie dann Mutter der Kirche wird. Sie hat mich dann wirklich Kreuz geführt, und ich möchte dann wirklich im Evangelium einen verlorenen Sohn zum barmherzigen Vater geführt. Und dann ist wirklich, ja, Großes an mir geschehen. Den Herrn sei Dank.
Das heißt, du hattest dann also erstmal eine, ja, Zeit im Kloster, so Probetage, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es waren, glaube ich, in dieser Zeit im September, ob da direkt Jugendtage war im Stift. Es waren so Sporttage. Der Pater Karl war irgendwie mit anderen jungen Männern dann im Sport beschäftigt, mit dem Kraftsportraum und so weiter, weil wie ich ankam mit meinem Fahrrad und mit diesem ganzen Gepäck für Ungarn, kam er gerade durchgeschwitzt mit Sportklamotten da aus diesem Raum und hat mich dann auf dem Stiftsplatz da irgendwo empfangen. Ja, das habe ich also gewusst. Aber ich hatte irgendwie mein eigenes Programm, weil ich ja auch im Kloster reinschnuppern wollte, und die anderen waren wohl, glaube ich, eher dann so für den Sport hauptsächlich da oder so. Und da hatte ich mein eigenes Programm, eben eine Woche, auch mit der Möglichkeit, ihn oder andere Studenten kennenzulernen, auch wenn keine Vorlesungszeit ist. Dann eben, ja, du kannst ministrieren, hat er schon gesagt, du kannst ein bisschen auch Sportkleidung mitnehmen, du kannst dir mal die Hochschule anschauen. Es gibt auch schon, gab immer wieder mal Berliner bei uns, hat damit irgendwie Mut machen wollen, auch immer wieder an Berliner hier studiert im Seminar. Latein, das lernst du noch bei uns, komm mal, und ja, sehr einladend, und das war irgendwie für mich dann sehr ermutigend, ja, aufzubrechen.
Ja, und ja, was hat sich dann in diesen Tagen bei dir getan, also innerlich, wie kam es dann zu dieser, ja, auch letztlich festen Entscheidung, im Kloster zu bleiben?
Zu bleiben, ja, erstmal irgendwie Gott zu begegnen und auch dann ja schon den Mut zu haben, darum zu bitten, um Aufnahme. Ja, also in der Regel von Benedikt heißt es, man soll dann beharrlich bitten und klopfen, weil der Abt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal zusagen, sondern auch mal gucken, ob er dann wirklich mal wiederkommt und wie er sich dann so verhält, ob er auch zu den Stundengebeten überhaupt kommt und so weiter. Also da wird nicht sofort Einlass geboten. Und ich hatte aber doch tatsächlich so große, deutliche Gottesbegegnung. Also wie ich ankam, war gerade auch irgendwie eine gewisse Trauerstimmung. Der Pater Alberich Strommer, älterer Mitbruder, war verstorben, aber Totenwache. Ich auch mal kurz da gekniet in der Totenkapelle und Requiem. Oh, war das beeindruckend. Choral, diese Stimmung. Nicht irgendwie eine Trauer, wie wir sie sonst kennen in der Welt, sondern wirklich eine ganz hoffnungsvolle, starke Hoffnung. Aber auch viel Gebet, sehr intensiv. Und das habe ich erlebt, wie ich da ankam. Also eine Beerdigung, Totenwache, Trauer, Abschied. Dann aber hinein zum Wochenende hin, Fest der Kreuzverehrung, Kreuzerhöhung, einmal der Tag selber, 15. September, und dann auch nochmal den Sonntag, wo ich dann auch ministriert habe, da war ein Bischof zu Gast. Und an diesem, ja, Tag dann schon vor Kreuzerhöhung am 14., am Gedenktag der Schmerzen Mariens, da bin ich ja wirklich Gott persönlich begegne in dieser Kreuzverehrung, Verehrung der Reliquie, irgendwie im Gebet, dann also durch einen Segen irgendwie ganz nahe Gott gekommen, der Barmherzigkeit halt walten lassen in Fülle, zu sagen, lieber Sohn, ja, du hast schon einiges so verzapft und jetzt komm, jetzt neu anfangen. Ich kenne dich beim Namen, komm. Und dann war das eine wirklich wunderbare Begegnung im Gebet und dann eben Begegnung mit dem Pater Bernhard, dieser Kreuzreliquie. Auch eine Art mystische Begegnung mit einer Person, die für mich ein Engel war, weil ich gar nicht mehr weiß, wie die Person aussah, aber irgendwie dann eine Frage gestellt hat, ob ich denn hier bleiben will oder ob ich nach Medjugorje fahren, wieso? Mhm. Und dann tatsächlich auch die Lesung in einem Buch von Pater Bernhard über seinen Berufungsweg, wo er aber die Schrift ständig zitiert und dann auch irgendwie zitiert Markus 10, wo Petrus den Heiland fragt, ja, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt, was haben wir davon? Und Jesus dann antwortet, kurz gefasst, wer alles meines Namens willen verlässt, wird hundertfach empfangen, wenn auch unter Verfolgung, einst das ewige Leben. Und wie ich diese Zeile gelesen habe, dieses Wort Gottes, konnte ich das Buch eigentlich zumachen. Ich konnte nicht mehr weiter lesen. Ich war wie erstarrt, saß da schon im Noviziatsraum, komischerweise im Unterrichtsraum für die Novizen und bin da niedergesunken vor einem Kreuz und habe wirklich dann die Stimme Gottes vernommen, der jetzt sagt, jetzt verlässt du deine Heimat, verlässt alles. Ich schon dachte, Mensch, ich habe doch mal gar nichts mehr zu verlieren. Ich bin da unglücklich in Berlin, ich will ja weg. Aber doch irgendwie noch Familie verlassen, eigene Träume verlassen, auch die Freunde. Und ja, das war wirklich unglaublich, so die Stimme Gottes zu spüren bei einer Lesung, einem geistlichen Buch. Dann zu wissen, jetzt spricht der Herr, jetzt will ich antworten. Und dann gab es den Pater Raphael, Mitbruder, der aus Kleinmachnow stammt, der mir Mut gemacht hat. Ja, dann sprich mal mit dem Abt. Mensch, das ist eine wunderbare Begegnung. Versuch doch mal, du fährst da schon in wenigen Tagen wieder. Und dann gab es auch die Möglichkeit, den Abt eben irgendwie zu sprechen. Zwischen Tür und Angel angefragt und dann, ja, heute am Nachmittag irgendwie, dann im Garten kann man mal spazieren gehen. Und der Abt hat ziemlich auch irgendwie schnell gespürt und gehört, dass ich da so eine echte Gottesbegegnung hatte, mit seinem großen irgendwie auch Eifer zum Umkehr und Dankbarkeit für irgendwie eine Verwandlung, dass er mich dann schon irgendwie gleich annehmen wollte. Und das aber dann erstmal so, sie kommen dann, wenn sie kommen, sie sind ja noch in Berlin und müssen erstmal schauen, dass sie das jetzt irgendwie geregelt bekommen, aber es war überwältigend, dass es auch irgendwie dann nach diesen 10 Tagen schon keinen weiteren Besuch mehr brauchte.
Das heißt, ja, die Radtour fiel ins Wasser und nach deiner Entscheidung dann in Heiligenkreuz auch einzutreten, wie war denn die Reaktion auch aus dem Familien- und Freundeskreis eigentlich?
Also diese beiden Freunde, mit denen ich dann noch 2 Tage an der Donau eben Rad gefahren bin, bis Wien zumindest, die kannten mich jetzt nicht so gut. Der eine, den kannte ich vom Freiwilligendienst. Er war in Ungarn damals, deswegen auch der Vorschlag nach Ungarn, da eine Radtour zu machen. Die waren irgendwie überrascht und Mensch, jetzt lässt uns alleine weiterfahren. Wir haben doch jetzt alles vorbereitet und so weiter. Aber die kannten mich nicht so gut, um mir auch wirklich da irgendwie mich vielleicht davon abzuhalten oder mir das auszureden. Nein, die haben das dann irgendwie akzeptiert. Ich fahre jetzt mit dem Ticket in Berlin und dann gehe ich ins Kloster. Und zu Hause waren die Eltern überrascht, dass ich schon vorfristig 2 Wochen vorher, wie gedacht, schon wieder irgendwie zurück war. Und da wollten sie mich auch gar nicht erst die Tür aufmachen, weil eventuell dachten sie, es sind da irgendwelche Freunde von mir, die vielleicht irgendwie einen Streich spielen. Und es kam manchmal vor, dass dann Freunde da waren, die irgendwie mich nachgeäfft haben und meine Eltern ärgern wollten. Und ich weiß aber tatsächlich, wie gesagt, alles gut, es ist wirklich Wunderbares passiert, aber ich bin jetzt schon früher da, weil ich jetzt da, ja, der Herr mir wirklich zu mir gesprochen hat und ich großer Sehnsucht jetzt da Aufnahme erbeten habe und die auch mir gewährt wird. Und die Mutter war natürlich auch dankbar, weil sie wusste, mit welcher Motivation ich vielleicht nach Österreich war. Und sagte immer noch im Nachhinein, ich saß dann dort wie verklärt im Wohnzimmer und war irgendwie wirklich verliebt über beide Ohren und es war wirklich alle Trauer und Zweifel irgendwie weg, die vorher mich so gequält hatten. Und dann war auch klar, dass jetzt das irgendwie losgeht und mein Bruder Berlin, der eine Bruder war sehr enttäuscht, weil wir eigentlich uns gut verstanden hatten. Jetzt habe ich Berlin schon wieder nach einem Jahr verlassen. Habe ich ihm auch noch einige Sachen von der Wohnung übertragen, also Möbel, Matratze, irgendwelche Bücher habe ich dann alles bei ihm noch zum Teil abgeladen. Das war auch nochmal ein Ballast dann für ihn. Ja, und die anderen per Telefon, die Geschwister oder Verwandten, ich habe da nicht mehr so viele angerufen, die waren überrascht, aber freut, Mensch, bist du motiviert, gibt es doch einen neuen Weg, neue Optionen. Kloster, ui, naja, dann, aber das Studium war irgendwie für alle dann eine Sache, die sie gut verstehen konnten. Und das mit Klosterleben, naja, du hast ja immer schon das ein bisschen auch gesucht. Probier es ja mal. Ne? Da war aber irgendwie auch die Erwartung, Mensch, wenn das ein alter, strenger Orden ist und so wie mit Chorgebet und so weiter, sehen wir dich dann nochmal wieder? War schon die Frage ein bisschen, sehen wir dich dann nochmal wieder? Können wir dich da überhaupt mal besuchen oder anrufen? Hast du dein Telefon? Solche Fragen waren schon auch da. Aber ich konnte nicht viel darauf antworten, weil von einer Woche Besuch wusste ich jetzt auch noch nicht genau, wie da die Regeln sind. So.
Ja, und natürlich auch nochmal vielleicht die Nachfrage, wenn man Mönch ist, kommt man denn überhaupt noch aus dem Kloster raus?
Kommt man aus dem Kloster raus? Also prinzipiell ja steckt der Schlüssel innen. Das heißt, das ist der Unterschied zum Gefängnis, dass man selber den Schlüssel schon noch irgendwie in der Hand hat. Was natürlich heißt, dass man als Kandidat und auch nur als Novize eigentlich relativ leicht jeden Tag gehen kann. Möglichst sich aber trotzdem irgendwie melden sollte, wenn man sagt, jetzt ich kann es nicht aus, es geht doch nicht mein Weg, dann geht man wieder. Nach der einfachen Profess sollte man schon irgendwie deutlicher erklären oder zumindest mal wieder auch mal da in Gesprächen das reflektieren, ob es denn richtig ist. Aber auch da im Noviziat bleibt man doch ein ganzes Jahr im Kloster. In diesem Jahrgang mit den anderen Novizen und im Kloster und macht eigentlich keine Ferien. Darüber hinaus dann in der einfachen Profess wollte ich selber nicht so gern, aber wäre schon die Möglichkeit wieder auch, dass man mal im Sommer mal 2 Wochen Ferien macht, die Eltern besucht, Freunde besucht, ein anderes Kloster vielleicht besucht. Ja, dass man sich eben auch wieder bei einer normalen Familie dann irgendwie auch meldet, sagt, ich fahre jetzt für 2 Wochen weg. Da und da wohne ich, bin da und da erreichbar. Also in guter Absprache kann man auch als Zisterzienser heute, sage ich mal, 2 bis 4 Wochen Ferien machen im Jahr, aber es sollte entsprechend irgendwie gemeldet sein, es sollten die Arbeiten auch dann verteilt sein, die man hinterlässt und es sollten Orte sein oder Personen, denen man sich auch umgeben sollte als Mönch. Also eher die enge Familie und Freunde, andere Klöster, jetzt nicht irgendwie der Ballermann oder Berlin irgendwo. In irgendeinem Kiez, ja, wo man da vielleicht irgendwelche Partys geht, das wäre jetzt also nicht unserem dem Ordensleben entsprechend. Ja.
Ja, verstehe. Wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon im Kloster, Pater Alberich?
Ja, also ich bin seit dem 1. Oktober 2013, da bin ich, habe ich mein Studium begonnen, bin in Heiligen Kreuz eingezogen als Kandidat. Und dann richtig in den Orden eingetreten, bin ich dann durch die Aufnahme in das Noviziat, also mit der Tag der Einkleidung und der Namensvergabe mit 5 anderen Brüdern, bin ich dann am 14. August, das ist der Vorabend von Mariä Himmelfahrt, ja, auch Namenstag des Abtes, glaube ich, ja, bin ich dann 2014 in den Orden eingetreten und seither, ja, Mitbruder des großen Konventes von Stift Heiligen Kreuz.
Du hast es schon angedeutet, du hast auch einen neuen Namen bekommen. Eigentlich heißt du mit, ja, bürgerlichen Namen Dominik. Und wie kam es eigentlich jetzt zu dem Namen, zu der Namenswahl Alberich? Hast du dir den Namen selber ausgesucht oder, ja, wird der dir sozusagen gegeben, wie man vielleicht auch bei der Taufe seinen Namen erhält von den Eltern?
Das finde ich ein sehr schönes ja, Ideal, das mit der Taufe zu vergleichen, auch wenn man sich da als Kind nicht dafür Taufe entscheidet. Aber doch irgendwie ist die Einkleidung schon irgendwie auch ein Ritus, der um Gebet, das, was der Abt spricht, was die Brüder dabei als Choral singen, bei diesem Ritus der Einkleidung und der Namensvergabe, kommt es auch zur Sprache, dass wir den alten Adam ablegen, der neue Adam, irgendwie einen Lebenswandel, den wir da schon vollziehen, einen ganz bewussten Schritt. Und das weiße Kleid der Novizen, auch das Taufkleid symbolisiert. Das heißt, das ist irgendwie eine Art Tauferneuerung. Wiederum ein Lebenswandel, eine Ganzhingabe. Und damit ist es für mich auch irgendwie ein großes Geschenk gewesen, dass der Abt mir einen Namen gegeben hat, den ich eigentlich nicht auf dem Schirm hatte. Wenngleich momentan der Abt Maximilian, der seit 10 Jahren Abt ist, eigentlich gern so 3, 4 Vorschläge von den künftigen Novizen gern hören möchte. Weil manchmal da ein Vorschlag dabei ist, den er auch sehr gut findet, passend findet, mal irgendwie ein Patron aus der Heimat oder irgendwie jemand, der gerade selig gesprochen wurde, etwas. Ich hätte da viel aufgeschrieben, aus allen möglichen Jahrhunderten und irgendwie mit Bezug zu den Krankenpflegen oder zu dem Martyrium oder eben den Christophorus, den kannte ich so ein bisschen von früher. Aber das waren Namen, die der Abt auch nicht gefallen haben. Und das war mein Riesenglück, dass er dann doch gesagt hat in diesem Gespräch, da geht man noch mal kurz und dann kam er auf den Alberich. Und ich war erst so, nein, oh, Alberich, ist das nicht einer von den Gründern? Ist mal ein bisschen zu hoch. Ach doch, sagt der Abt. Wissen Sie, da ist der Pater Alberich vor kurzem gestorben und das ist eben wichtig, dass die Ordensväter immer gut vertreten sind. Sage ich, ja, na gut, also wenigstens war ich ja als Gast im Stift Heiligenkreuz, als dieser Pater Alberich gestorben ist. Na schauen Sie, sagt er, das ist doch ein gutes Zeichen. Ich gebe Ihnen jetzt den Namen Alberich. Dann ist der Ordensvater wieder vergeben. Und ja, so kam ich dann zu dem Namen. Maria hat da eigentlich uns allen sechs dazugegeben, die wir in diesem Jahrgang Novizen wurden. Und ich bin da auch entsprechend dankbar, weil ich wirklich durch die Mutter Gottes wesentlich Hilfe bekommen habe, auf Gott zu hören und auch diese Berufung zu empfangen und auch Ja zu sagen. Also das ist wirklich dann auch eine schöne Fügung, ja.
Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir sprechen heute mit einem Mönch, Pater Alberich Maria Fritsche, er ist Zisterziensermönch in Neuzelle. Gleich sprechen wir weiter mit ihm. Ich bin Johannes und jetzt gibt's erstmal einen Song von Felix mit Letzte Rettung. Felix mit dem Titel Letzte Rettung hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Johannes und heute zu Gast ist ein Mönch. Und zwar Pater Alberich Maria Fritsche. Er ist Zisterziensermönch in Neuzelle in Brandenburg. Und wir sprechen über seinen Weg ins Kloster. Pater Alberich, du hast dich dann entschieden für Heiligenkreuz. Wie waren denn dann für dich erstmal die ersten Jahre oder ja, gab es auch Zeiten, wo du daran gezweifelt hast, an dem ja, richtigen Ort vielleicht auch zu sein, hier im richtigen Kloster und vielleicht auch auf, ja, in Bezug auf das Studium, dass es auch das Richtige ist, wo Gott dich vielleicht auch hinstellen will?
Also ich hatte im Noviziat manche Phasen, wo ich irgendwie unsicher war, ob ich da richtig bin. Das war so ein bisschen bedingt durch irgendwie die geistliche Freundschaft zum seligen Charles de Foucault, der auch als Trappist in frühen Jahren seines Lebens Frère Marie Alberich hieß und bei Trappisten in Frankreich eingetreten war und dann aus dem Urteil raus, die sind alle doch wieder zu verweltlicht und nicht arm genug und nicht kontemplativ genug, doch wieder dann dort von dort weggegangen, was mich ein bisschen bewegt hat und auch manchmal in Tagen auch so angeregt hätte, dass ich sage, jetzt gehe ich aber auch hier weg, weil das Stift Heiligenkreuz ist alles viel zu üppig, das Essen und die Liturgie und es ist nicht still genug und nicht arm genug. Aber es haben dann doch immer wieder die guten Erfahrungen überwogen, der große, ja, die gemeinschaftliche Bindung zu den Brüdern, die Dankbarkeit, mit der man da aufgenommen wird, studieren darf. Studium war doch für mich nicht leicht, aber ich bin vorangekommen. Ich habe wirklich dann auch die Sprachen lernen können in diesen Einjahreskursen. Ich habe wirklich Prüfungen absolvieren können. Das waren auch immer dann gute, sehr gute verschiedene Ergebnisse dabei. Es gab nie wirklich einen Abbruch. Und so war ich immer wirklich erstaunend, dass der Herr mir so viel Kraft und dann auch Gnade schenkt, dass ich da voranschreiten darf. Und wenn die Mitbrüder und auch die Oberen von sich aus nie gesagt haben, oh, gehen Sie doch mal vielleicht woanders hin, oder da kam nie ein großes Bedenken, sodass wir auch dann gar nicht in die Möglichkeit kommen, eigentlich groß zu vergleichen. Ich kannte nur von einem Tag Besuch, die Dominikaner in Berlin, und von den anderen Orden so ein bisschen durch die Bekanntschaften im Studium mit den Brüder Samaritern, mit dem Neokatechumenalen Weg oder Benediktinern, die bei uns studieren. Aber die besucht man jetzt auch nicht dann in den Ferien unbedingt, auch nicht öfters, oder man lernt ein bisschen von ihnen was kennen, aber wenn man den Ruf Gottes verspürt und das authentisch ist, dann hat man dort seine Familie und dann geht man nicht einfach nochmal andere Familien besuchen oder man vergleicht es dann nicht, ja, weil wenn der ruft, dann denkt er sich schon was dabei und das Vergleichen würde eher einen in Unsicherheit bringen, ja, in Zweifel. Mhm. Wenn man sich noch was Besseres vielleicht sucht, aber das Bessere ist dann vielleicht doch wieder ein eigenes Hirngespinst. Das kann dann trügerisch sein.
Ja, inzwischen bist du aber nicht nur Mönch, in Anführungszeichen nur Mönch, sondern auch schon Diakon und bereitest dich auf die Priesterweihe vor. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also wir haben jetzt viel über deinen Eintritt ins Kloster gesprochen, den Weg dahin, aber war es für dich auch schon immer ja klar oder es wurde es immer klarer dann auch, als du ins Kloster eingetreten bist, dass ja, dass du vielleicht eben nicht nur
ja, Mönch sein willst, sondern auch in Richtung Priestertum sozusagen dich auf den Weg machen willst.
Ja, also ich hatte durchaus immer wieder auch Erfahrungen in der Schule oder Schulzeit durch die Musik, dass ich irgendwie eine Freude hatte, auch zu verkünden. Und auch durch die geistliche Musik im Orchester. Da haben wir Mozart, Beethoven und welche Messen auch gespielt, das in Kirchen. Das war also schon eine Art auch der frühen Verkündigung des Wortes Gottes und irgendwie Teilhabe an den Gottesdiensten. Der liturgische Dienst als Ministrant irgendwie hat mir immer sehr irgendwie Kraft gegeben und Freundschaften irgendwie gestärkt. Und ich habe irgendwie auch dann schon auch eben diese Gebetserfahrung in TC beim Weltjugendtag irgendwie sehr wertgeschätzt, irgendwie um zu wissen, da ist wirklich, da haben wir eine ganz große Nähe und Begegnung mit Gott im Gebet und da ist sehr viel möglich. Kann sich, können wir uns als Menschen sehr, kommen wir in eine Verwandlung hinein. Und es gibt viel Menschenkraft, die krank sind oder leiden oder sterben. Das hat sich auch dann wieder immer bestätigt, Erfahrungen in der Ukraine eben, in der Krankenpflege, eben mit Sterbenden eben, dass der mich irgendwie so gerufen hat, ja, mir in den Sterben, in den Krankenden zu dienen. Manchmal auch die Erfahrung in der Kinderarbeit mit San Egidio, da irgendwie so, ja, im Alltag so mit Kindern irgendwie zu arbeiten, hat mir auch Freude gemacht. Ja, war nicht immer so klar, aber. Und dann, ja, in Heiligenkreuz habe ich eben studieren dürfen, habe dann das Latein noch lernen dürfen, habe auch dann wirklich nur mit dem ein Jahr Noviziatunterbrechung fortdauernd studiert und mit mäßig gutem Erfolg das eben auch weiterbringen dürfen und war immer dankbar und irgendwie, ja, da wirklich gern studiert. Und auch da ist entsprechend dann ein Zeichen der Eignung. Ja, das Studium muss auch irgendwie einem, muss auch gut sich ja, entwickeln. Man muss dann entsprechend auch Leistungen bringen, aber vor allem muss man auch im Glauben wachsen und im Gebet. Und das bin ich auch. Und ja, so sehe ich einerseits schon wie ein Ruf Gottes zum Priestertum vor dem Klostereintritt, eine gewisse Bestätigung auch durch das Wachstum im Studium und den Erfolgen, bis hin jetzt zu meiner Defensio, die ich vor wenigen Tagen jetzt hatte, digital, wo ich meine Arbeit vorgestellt habe. Ja, und auch die ersten Tätigkeiten in Neuzelle, Führung von Gästegruppen, Pilgergruppen, Seelsorge für die Behinderten, bestätigt mich darin, dass der Herr mich dort ruft. Definitiv bestätigt aber auch, dass ich erst ein Ordensmann sein soll und dann darüber hinaus noch Priester werden darf. Und das sehe ich aber auch von vielen Mitbrüdern, Oberen, Geistlichen bestätigt, Verwandten auch. Also kann mich auch an keinen erinnern, zu meinem Erstaunen, der sagt, nee, du kannst das nicht, lass das mal sein. Du bist nicht würdig. Irgendwas, da so einen habe ich bisher nicht gehört. Es gibt sicher auch Zweifler, die aber mir das nicht so deutlich artikulieren. Und so freue ich mich, dass der Herr immer wieder anklopft und bestätigt. Und ja, er will auch heute rufen und die Menschen beschenken und ja, zum ewigen Heil führen und versammeln, erwecken. Da ja, darf ich sein Werkzeug sein.
Dann blicken wir doch nochmal kurz sozusagen in die Zukunft. Du bist dann kein Diözesanpriester, vermute ich, sondern du gehörst ja trotzdem weiterhin deinem Orden an. Wer kann denn sozusagen in Anführungszeichen über dich verfügen? Weil bei einem normalen Priester, da kann ja der Bischof dann irgendwann mal sagen, okay, ich versetze dich jetzt hierhin oder dorthin. Wie ist es bei dir dann?
Ja, es wird so sein in der Priesterweihe, dass da ziemlich am Anfang von dem eigentlichen Weihehandlung der Bischof ja dann meine Bereitschaft nochmal erfragt und dann auch fragen wird, versprichst du dem Bischof, in dessen Diözese du tätig bist, und deinem Oberen Gehorsam? Das heißt, für die Weiheliturgie ist es so gegeben vom Wortlaut her, dass der Bischof auch in meinen Gehorsam erbittet. Aber da kommt ihm dazu auch dem Ordensoberen, und das heißt dann aber konkret im Alltag, dass ich dem Oberen, dem Abt und dem Prior dann in der Zelle gehorsam bin und die mir praktisch entscheiden, welche Dienste ich übernehme oder nicht übernehme. Und zunächst leben wir halt im Kloster in Gemeinschaft. Das heißt, der Bischof könnte mich dann auch nicht so leicht irgendwie auf eine Pfarrei versetzen. Also ich bleibe definitiv auch nach der Weihe dann in der Zelle als ein Mitbruder, der in der Seelsorge tätig ist. Nicht unbedingt sofort Kaplan in der Pfarrei, sondern einfach nach wie vor Seelsorger mit den anderen Mitbrüdern zusammen. aber der Bischof könnte mich nicht so leicht in eine Pfarrei versetzen. Das müsste er mit dem Abt klären.
Danke erstmal für deine Zeit, Pater Alberich. Und zum Sehr Schluss gerne. Darf ich dich vielleicht auch nochmal um deinen diakonischen Segen bitten.
Ja, das kann ich gern tun. Ich freue mich über jeden Jugendlichen oder jeden Hörer dieser Sendung. Wirklich Mut machen, dass wir dem Herrn immer mehr auch anvertrauen, dass er uns wirklich durchs Leben führt, dass er uns seine Pläne offenbart, wirklich seine Regie immer wieder auch, seiner Regie uns wirklich anzuvertrauen, dass wir wirklich uns überraschen lassen vom Herrn, weil er wirklich von Ewigkeit, der schon für uns Pläne hat, Heilspläne, uns wirklich als Frucht in seinem Leben in Fülle, was natürlich auch immer gewisse Schwierigkeiten oder auch Leiden beinhaltet, aber das ist eben das Geheimnis auch der Person und des Lebens Jesu Christi, der wirklich als gute Hirte auf die große Weide führen will, des Paradieses, das hier auf Erden schon beginnen darf. Und für dieses Vertrauen für all unsere Lebenswege, für unser Ringen und Wachen und unser Wagen, segne euch, alle Hörer von Radio Horeb, für alle, die euch im Gebet und im Glauben und in der Liebe verbunden sind, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria des Bräutigams, des heiligen Josef, des heiligen Dominikus, des heiligen Andreas, des heiligen Alberich, des heiligen Papstes Johannes Paul, der seligen Märtyrer von Neuzelle und aller Engel und Heiligen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Halleluja.
Halleluja. Vielen Dank.
Ihr hört Radio Horeb, Leben mit Gott, den Abend der Jugend. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Johannes, meinen Kollegen, der uns Pater Alberich Maria Fritsche und seine Berufungsgeschichte vorgestellt hat. Ich bin Bodo und ich kann euch noch sagen, am kommenden Samstag, dem 22. Mai, wird Pater Alberichs Priesterweihe sein. Radio Horeb wird sie live von 10 bis 12 Uhr übertragen. Also kommenden Samstag, 10 bis 12 Uhr, wenn ihr Lust habt, und dann schaltet euch rein. Dann könnt ihr bei der Priesterweihe mit dabei sein. Jetzt kennt ihr Pater Alberich schon besser und dann könnt ihr das auch nochmal intensiver mitfeiern. Am kommenden Wochenende ist natürlich auch Pfingsten. Diakon Martin Bader aus Mülheim hat uns seit Ostern Impulse gegeben zum Thema, wie bereite ich mich auf Pfingsten vor? Dabei hat er uns die sogenannten sieben Gaben des Heiligen Geistes vorgestellt. Bisher waren das die Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke. Heute stellt Diakon Martin uns die Gabe der Frömmigkeit vor. Ja, auch das ist eine Gabe. Hier ist sein Impuls.
Das ist ja mal ein ganz Frommer. Vielleicht habt ihr solche Sprüche schon mal gehört. Vielleicht auch sogar in Bezug auf euch, wenn ihr sagt, ich bete oder ich gehe in die Kirche. Ja, dann wird einem schnell dieses Prädikat übergestülpt. Das ist ein Frommer. Und man meint damit so etwas, so ähnlich vielleicht, ist so ein bisschen abgehoben oder der ist so ein bisschen ewig gestrig oder der steht nicht mitten im Leben oder der tut so, als wäre er, wer weiß, wie gläubig oder überhebt sich über andere, weil er meint, er wäre gläubiger oder was Besseres. All das könnte man theoretisch mit diesem Begriff fromm sein, meinen. Aber die Gabe der Frömmigkeit, von der wir heute hören wollen, um die es heute geht, bezeichnet eigentlich etwas ganz anderes. Die Gabe der Frömmigkeit, die eben auch eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes ist, bezeichnet eigentlich im tiefsten Kern meine Beziehung zu Gott. Wenn ich jemanden liebe, aufrichtig liebe, dann ist es mir, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal so richtig verliebt wart oder seid vielleicht sogar, dann ist euch alles andere eigentlich egal. Dann ist euch egal, wie ihr nach außen hin vielleicht wirkt, sondern ihr seid so ganz in diese Liebesbeziehung zu einem anderen Menschen hineingezogen. Und ihr möchtet am liebsten das ganze Leben nur noch mit dieser Person verbringen. morgens, abends, mittags, tagsüber, immer. Ihr wollt immer Zeit mit dieser Person verbringen, weil euer Herz ja so brennt für diese Person. Und genauso soll es, kann es auch in der Beziehung zu Jesus Christus sein, in der Beziehung zu Gott sein. Dass man wirklich so erfüllt ist von der Gegenwart Gottes und auch von der Sehnsucht Gottes, dass man eigentlich sein ganzes Leben lang nur in dieser Beziehung leben möchte. Und das ist eigentlich die Frömmigkeit. Jetzt wissen wir natürlich, dass das nicht immer so ist. Man ist ja auch nicht immer verliebt. Irgendwann da lässt diese Anfangsbegeisterung auch mal auf. Und trotzdem liebt man ja dann noch den anderen, wenn man seinen Lebensweg mit dieser Person dann auch anfängt zu gehen. Und dann verändert sich also dieses Verliebtsein in eine tiefere Liebe. Und auch das ist Frömmigkeit. Auch das ist dann durch den Geist gegeben, dass wir ja diese Liebe weiter tiefer leben können. Und bei dieser Gabe der Frömmigkeit gibt es eigentlich kein richtig. Und da gibt es auch kein falsch. Und da gibt es aber auch kein zu viel, aber auch kein zu wenig. Da muss im Grunde genommen jeder so seinen ganz persönlichen, seinen ganz eigenen Weg finden. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir diese Beziehung täglich pflegen, dass wir dieser Beziehung auch wirklich Zeit geben, damit diese ja, Vertrautheit immer mehr zu Gott wachsen kann. Letztlich durch das Gebet. Aber das Gebet, das sind eben keine äußerlichen Dinge, die ich da tue. Möglichst viel dies oder jenes beten, möglichst viele Worte machen. Das kennt ihr vielleicht auch, dass manche Menschen dann so auch ja ein bisschen spöttisch behandelt werden, wo man dann sagt, ach, die gehen ja schon wieder in die Kirche, die texten Gott zu oder die gehen dem auf die Nerven, weil sie dem die ganze Zeit irgendwelche Gebete vorleiern. Nein, das ist damit nicht gemeint. Gebet heißt, diese Beziehung zu Gott aktiv pflegen, ihm Zeit geben, ja, sich wirklich auch hinzusetzen in der Stille, Gott zu erlauben, begegne mir jetzt, sei jetzt bei mir, ich möchte bei dir sein, in deiner Gegenwart. Und das kann in der Kirche sein, vor dem Allerheiligsten, vor der Eucharistie, eine ganz intensive Begegnung in der Form, aber das kann auch ganz im stillen Kämmerlein zu Hause sein. Schauen wir auf Maria, die in ihrem Haus, in ihrem Zimmerlein gebetet hat und diese ganz tiefe Erfahrung gemacht hat, die letztlich dazu geführt hat, dass sie Jesus, Gottes Sohn, empfangen konnte. Diese innere Beziehung zu Gott immer wieder neu pflegen und dann dieses Bewusstsein auch zu haben, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief so schön sagt, dass wir eben nicht mehr Sklaven sind, von Gott irgendwie abhängig sind, sondern dass wir durch den Heiligen Geist Kinder Gottes geworden sind. Kinder Gottes, die wirklich sagen können, ich habe Gott zum Vater. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass ich wirklich aus dieser Haltung auch leben kann. Diesem Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Jeden Tag dankbar dafür zu sein, dass dieser Geist durch die Taufe wirklich in mir wohnt. Dankbar dafür zu sein, dass Gott mich immer wieder, ja, auch als Vater oder als Kind annimmt und er mein Vater sein möchte, dass er Sehnsucht nach mir hat. Denken wir an den barmherzigen Vater, der Ausschau hält nach seinem verlorenen Sohn, der also so eine echte Sehnsucht auch nach mir hat, nach dieser Beziehung. Und wenn ich darauf eingehen kann, dann ist das sozusagen durch das Geschenk der Frömmigkeit mir gegeben, dass ich dann auch in diese innige Beziehung zu Gott eintreten kann. Und dass da eine Beziehung ist, eine wirkliche Beziehung ist, das kann ich daran erkennen, dass dann auch mein Leben mit dem, was ich ja innerlich lebe, auch äußerlich, dass das auch äußerlich sichtbar wird. Dass es da wirklich die guten Früchte gibt, von denen auch im Lukas-Evangelium die Rede ist, dass eben ja wirklich eine Distel keine Dattel hervorbringen kann oder eben auch Dornen keine Trauben, sondern dass es wichtig ist, wo bin ich drin, mache ich mich fest, im Weinstock. Ich, die Rebe, Weinstock und Rebe sind eins, Und ich suche immer diese innige Beziehung, um auch von Gott, von Jesus die Kraft geschenkt zu bekommen, um auch dann äußerlich die guten Früchte zu bringen. Also das heißt, auch der äußerliche Christ oder das äußerliche Gotteskind muss mit dem innerlichen Gotteskind identisch sein. Und wenn ich da im Ungleichgewicht bin, dann kann ich es daran erkennen. Wenn irgendetwas in meiner Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann stimmen auch meine äußeren Taten nicht. Aber wenn ich äußerlich auch wirklich mich als Christ zeigen kann, indem ich das Gute tue, indem ich versuche auch wirklich die Nachfolge zu leben, ganz konkret im Alltag, durch Werke der Liebe vor allem, dann kriege ich diese Kraft, um das zu tun, aus der Frömmigkeit heraus sozusagen eingestiftet, immer neu die Kraft, das auch zu tun. Und das ist dann ein sichtbares Zeichen, dass die Gabe der Frömmigkeit auch in mir ist, gegenwärtig ist und auch wachsen kann. Ja, nehmen wir diese Gedanken vielleicht mal mit, auch hin auf Pfingsten und prüfen uns mal, wie sieht's aus? Stimmt das, was ich nach außen hin lebe, auch mit dem überein, was ich nach innen hin lebe? Wie ist meine Beziehung zu Gott?
Ihr seid beim Abend der Jugend, ich bin Bodo. Herzlichen Dank an Diakon Martin Bader für seinen Impuls zur Gabe der Frömmigkeit. Hier in seiner Vorbereitung auf Pfingsten, die er uns nun schon seit einigen Abenden, Montagabenden gibt. Ihr könnt ihn, also Diakon Martin, und die ganze Reihe über die 7 Gaben des Heiligen Geistes nachhören auf unserer Homepage horeb.org, Mediathek Jugend. Ja, und dann könnt ihr in der Jugend schauen, entweder ist es unter Abend der Jugend oder unter Impulse. So, das war's für heute beim Abend der Jugend. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr dabei wart.